Vielen Dank für die Einladung, vielen Dank für die Begrüßung. Das Thema meines Vortrags ist hier zu sehen, die historisch-kritische Methode in der Bibelwissenschaft. Und ich möchte auf drei Aspekte zu diesem Thema eingehen. Die nennt der Untertitel Ihre Geschichte, Ihre Leistungsfähigkeit und Ihre Grenzen. Warum dieses Thema? Ich bin persönlich damit in Berührung gekommen, nachdem ich mein Theologiestudium schon hinter mir hatte und mich entschlossen habe, im Fach Neues Testament zu promovieren. Und damals habe ich mich für ein Thema entschieden, das mich schon länger beschäftigte. Es ging um die antike Geschichtsschreibung und was man daraus lernen kann im Blick auf das Verständnis der neutestamentlichen Geschichtsbücher. Und immer wieder bin ich in Berührung gekommen mit der historischen Methode, mit der exegetischen Methode und auch mit dem Begriff historisch-kritische Methode. Und mir ist klar geworden, ich hatte das noch nicht voll verstanden, was eigentlich das genau ist und was die Unterschiede sind und was daran gut und was vielleicht auch daran problematisch sein könnte. So habe ich mich also im Zuge meiner Dissertation dann weiter damit beschäftigt, das war Anfang der 90er Jahre und das hat sich dann immer weiter bestätigt und entwickelt und ich möchte heute einiges dazu vortragen. Das jüngste Projekt, das ich verfolgt habe in diesem Zusammenhang, ist eine wissenschaftliche Einleitung ins Neue Testament. Die ist 2017 erschienen zu den vier Evangelien und der Apostelgeschichte. Und wieder hat man es zu tun mit der historischen, mit der historisch-kritischen, mit der exegetischen Methode. Und so sind es also Dinge, die einen, wenn man auf wissenschaftliche Weise mit den biblischen Texten unterwegs ist, immer wieder beschäftigen. Ich glaube auch, dass dieses Thema für uns alle wichtig sein könnte, weil es mir manchmal so vorkommt, als würden wir, wenn wir über die historisch-kritische Methode sprechen, teilweise aneinander vorbeireden. Es gibt so eine klassische Frage unter Christen, die lautet, bist du für oder gegen die historisch-kritische Methode? Und wir wollen jetzt ein einfaches Ja oder Nein. Und die These, die ich in meinem Vortrag begründen möchte, lautet, so einfach ist es nicht, das funktioniert nicht. Wenn man das so macht, dann entstehen viele Missverständnisse und bleiben viele Dinge unaufgeklärt. Ich nenne das deswegen jetzt einmal historisch-kritische Methode für Fortgeschrittene. Also wir wollen ein bisschen tiefer einsteigen und verstehen, was ist hier eigentlich los. Und ich möchte heute in drei Schritten vorgehen, indem ich zunächst einmal etwas Terminologisches sage. Was sind das eigentlich für Begriffe, mit denen wir es hier zu tun haben? Historisch, kritisch, Methode. Und wenn man die dann zusammenfügt, was könnte das sein? Dann sage ich etwas zur exegetischen Methode und dann sage ich etwas zur historischen Methode. Und dann sage ich zum Schluss noch mal etwas in einem abschließenden Teil über historisch-kritische Methode mit einem besonderen Nachdruck auf dem Wort kritisch und was damit auch gemeint sein könnte. Ich beginne also mit meinem ersten Abschnitt und der behandelt die Terminologie. Und nur am Anfang sage ich zwei, drei griechische und lateinische Wörter und ich lasse das dann danach alles gleich wieder weg, aber nur um zu zeigen, wo das eigentlich alles herkommt, was wir heute an Fachterminologie so im Munde führen. Oh, hier hat sich jetzt schon das Griechische verabschiedet aus irgendwelchen Gründen. Also hier sollte jetzt ein Wort stehen, das auf Griechisch Methodos bedeutet. Man erkennt das ganz leicht. Das ist Methode auf Deutsch. Wissenschaftliches Nachgehen und Verfolgen wäre die deutsche Übersetzung. Dieses Wort haben schon die alten Griechen verwendet. Die Lateiner haben ganz ähnlich Methodus gesagt und meinten damit das Gleiche. Und wenn wir heute im Duden nachschauen, dann merken wir und bekommen erklärt, eine Methode, das ist ein auf einem Regelsystem aufbauendes Verfahren zur Erlangung von wissenschaftlichen Erkenntnissen. Das ist mal der erste Begriff, mit dem man einsteigt. Und dann ist sofort klar, für verschiedene Gegenstände braucht man verschiedene Methoden. Deswegen gibt es auch ganz verschiedene Methoden. Hier müsste jetzt auf Griechisch Exegesis stehen, Exegese. Das Wort kannten auch schon die alten Griechen und sie meinten damit, Hier steht die Übersetzung, die Erklärung oder die Auslegung eines Textes. Und die Lateiner hatten auch ein Wort dafür, das ist uns auch nicht so unvertraut, Interpretatio. Also wir merken, wenn wir heute von Exegese oder von Interpretation sprechen, dann reden wir in einer Sprache, in einer Ausdrucksweise, die ist über 2000 Jahre alt. Und wenn wir dann nachschauen, was bedeutet denn heute exegetische Methode, wenn man es mal möglichst genau definiert, dann kommt man ungefähr zu folgendem Ergebnis. Eine exegetische Methode, das ist ein geregeltes Verfahren zur wissenschaftlichen Texterklärung. Ich lese einen Text und ich will wissen, was der bedeutet. Und wenn die Bedeutung nicht sofort klar ist, dann bediene ich mich einer exegetischen Methode, damit die Textbedeutung klarer wird. Aber es gibt nicht nur die exegetische Methode. Wenn man mit der Bibel unterwegs ist, dann hat man auch noch andere Methoden, auf die wir gleich kommen. Ich möchte hier jetzt aber noch etwas zur exegetischen Methode sagen, nämlich was beinhaltete die eigentlich in der antiken Welt, schon in der vorchristlichen Antike. Wenn da einer sagte, ich betreibe Exegese, was machte der dann? Der kannte verschiedene Methodenschritte. Er hat also nach Wortbedeutungen gefragt, Wörter, die er in seinem Text fand, hat er genau analysiert und hat gesagt, das bedeutet das und das bedeutet das. Er hat die Syntax, also den Satzbau analysiert, damit er das genau versteht. Er hat Sacherklärungen geboten, also was ist mit einzelnen Phänomenen im Text jetzt konkret gemeint? Was ist das für ein Berg oder was ist das für ein Sachverhalt, von dem hier die Rede ist? Er hat nach dem Scopus des Textes gefragt, was ist die Aussagerichtung, worum geht es in der Hauptsache? Er hat Texte paraphrasiert, also in eigenen Worten wiedergegeben. Und schon lange vor der Reformation und bevor wir Exegese getrieben haben, haben die Antiken gesagt, man muss Homer aus Homer erklären. Man muss also immer einen Autor mit Hilfe der Texte und Textstellen erklären, die auch von ihm stammen. Das beleuchtet sich gegenseitig und diese Regel ist häufig sehr hilfreich. Wenn man sich das so anschaut, dann ist es nicht so viel anders als das, was heute in exegetischen Lehrbüchern steht. Und dann gab es noch etwas Zweites, was die antiken Exegeten interessiert hat, nämlich sie haben die Echtheit ihrer Texte überprüft, auch ihre historische Herkunft. Sie haben sich dabei auch mit dem Thema Pseudepigraphie beschäftigt, also ist die Verfasserangabe zutreffend oder nicht. Aber alles bezogen auf diesen einen Text. Insofern hatte diese exegetische Methode von Anfang an auch schon eine historische Dimension. Und meine Schlussfolgerung, die ich jetzt ziehe, wenn ich das beobachte, ist folgende. Unsere heutigen exegetischen Methodenschritte unterscheiden sich nicht grundsätzlich von denen, die man bereits in der vorchristlichen und christlichen Antike angewandt hat. Im Prinzip sind das dieselben Fragen und dieselben Arbeitsschritte. Jetzt gibt es noch eine weitere für die Bibelwissenschaft wichtige Methode, das ist die historische Methode und das griechische Wort, das hier stehen müsste, wäre Historia. Und das ist das Erforschen und zwar besonders durch Anschauung. Wenn ich etwas gesehen habe, dann weiß ich, was passiert ist und dann kann ich darüber Auskunft geben. Und die Lateiner nennen das ganz ähnlich Historia und damit bezeichnet man entweder die Geschichte selbst oder die Geschichtsforschung. Und wenn man dann von einer historischen Methode spricht, neben der exegetischen Methode, kann man die folgendermaßen definieren, wie das zwei Fachleute getan haben. Die historische Methode, das ist die Summe der Regeln, nach denen menschliche Vergangenheit als Geschichte vergegenwärtigt wird. Noch einfacher gesagt, das sind die Regeln, mit denen der Historiker seine Arbeit macht, um festzustellen, was ist passiert. Also der Exeget fragt in erster Linie, was bedeutet der Text? Der Historiker fragt in erster Linie, was ist passiert? Zwei verschiedene Fragen, die hängen miteinander zusammen, die berühren sich, die überschneiden sich auch, aber man kann sie doch unterscheiden. Und wenn man dann fragt, ja, wie haben denn antike Historiker gearbeitet? Da gibt es regelrechte Bücher, in denen das erklärt wird. Eines stammt von Lukian von Samosata. Die antiken Historiker, die haben gefragt, was wirklich passiert ist. Ganz streng, so wie wir das auch für selbstverständlich halten. Die haben unterschieden zwischen mündlichen und schriftlichen Quellen. Zwischen Primärquellen, die ganz nah dran sind in den Ereignissen, und Sekundärquellen, die weiter weg sind. Sie haben unterschieden zwischen wörtlicher Redewiedergabe und paraphrasierender Redewiedergabe. Sie hatten dafür ihre besonderen Regeln, wann was legitim ist. Sie haben sich auch gefragt, wie gehe ich denn damit um, wenn ich einander widersprechende Zeugnisse vorfinde? Wenn die alle miteinander übereinstimmen, ist es wunderbar, aber wenn sie sich widersprechen, was habe ich dann für Möglichkeiten? All das waren Fragen, die sie behandelt haben. Und für mich ergibt sich daraus wieder eine Schlussfolgerung, die lautet, unsere heutigen historischen Methodenschritte stellen eine Weiterentwicklung der Regeln dar, die Historiker bereits in der vorchristlichen und christlichen Antike angewandt haben. Was ich persönlich aus der Beschäftigung mit diesem Thema gelernt habe, ist, es ist jetzt nicht so, dass man irgendwann in der Neuzeit oder im 20. Jahrhundert oder im 19. Jahrhundert dann mal richtig gelernt hat, exegetisch oder historisch zu arbeiten. Und vorher waren die Menschen sehr begrenzt. Und dann kamen wir. Und dann haben wir das endlich alles entwickelt und verstanden. So ist es nicht, sondern in Wirklichkeit stehen wir auf den Schultern derer, die schon in der antiken Welt ganz ähnlich gearbeitet haben wie wir heute. Und es gibt dann auch viele Unterschiede, aber im Kern ist das sehr, sehr ähnlich. Und das ist die Wurzel, aus der unsere moderne wissenschaftliche, exegetische und historische Arbeit kommt und gewachsen ist. Ich versuche das mal an einer kleinen Grafik zu klären. Ich bin also eingestiegen mit einer Methode. Eine Methode, habe ich gesagt, ist ein geregeltes Verfahren. Das ist also kontrollierbar. Das schützt mich vor Subjektivität, vor Willkür. Und dann kann ich eine exegetische Methode haben, die fragt in erster Linie, was bedeutet der Text und dann auch, wie echt ist er. Und eine historische Methode und die fragt, was ist passiert. So, das ist die Terminologie. Das ist die Begrifflichkeit, das sind die Fachbegriffe. Jetzt kommt ein weiterer Begriff hinzu, hier müsste jetzt im Griechischen hä kritikä stehen. Das ist ein Begriff, den wir auch noch anschauen müssen und der uns jetzt beim Begriff historisch-kritische Methode natürlich auch regelmäßig begegnet. Und hä kritikä, das war der Begriff, mit dem man die Beurteilung von Schriftwerken bezeichnet hat bei den Griechen. Und die Lateiner, die hatten dann später ein zusammengesetztes Wort, Ars Critica, die philologische Kunst. Also die Kunst dessen, der mit den Büchern beschäftigt ist, der mit Texten umgeht, der sie interpretiert und analysiert. Die kritische Kunst, die philologische Kunst. Und dann entwickelt sich die Sprache weiter und im 17. Jahrhundert kommt ein berühmter Forscher, Richard Simon, und spricht von Bibelkritik. Und jetzt könnte man denken, Bibelkritik, okay, der meint jetzt also, man muss der Bibel ordentlich widersprechen und man muss sie vielleicht zerpflücken oder irgendwie auseinandernehmen. Das ist nicht der Sinn der Sache, sondern wenn Richard Simon von Bibelkritik spricht, dann tut er das in diesem ganz alten, jahrhundertealten Sinne und meint damit die wissenschaftliche Bibelauslegung. In diesem Sinne Kritik, die Analyse eines Textes. Das ist gar nicht negativ gemeint. Und es hilft, wenn man das mal verstanden hat, dass es also bei dem Wort Kritik sehr verschiedene Möglichkeiten gibt, wie das verwendet werden kann, je nach Zusammenhang, je nach Kontext. Also Richard Simon hat Bibelkritik in diesem Sinne verwendet. Wir kennen das vielleicht eher aus Immanuel Kants berühmten Schriften. Der hat im 18. Jahrhundert, gegen Ende des 18. Jahrhunderts, geschrieben über die Kritik der reinen Vernunft. Das bedeutete auch nicht, dass er gegen die Vernunft war und sie irgendwie kritisieren wollte, sondern dass er sie gründlich analysieren und verstehen wollte. Wie arbeitet denn die menschliche Vernunft? Was kann sie leisten und was nicht? Also es ging ihm um eine wissenschaftliche Untersuchung der Vernunft, Kritik der praktischen Vernunft. Und viele andere Werke haben diese Titel getragen. Ich nenne noch ein Beispiel. 18. Jahrhundert. Hat gar nichts mit Bibel oder Theologie zu tun. Da ist ein Buch erschienen, das hatte folgenden Titel. Gottfried Ephraim Müllers historisch-kritische, das ist unser Wort, historisch-kritische Einleitung zu nötiger Kenntnis und nützlichem Gebrauch der alten lateinischen Schriftsteller. Der wollte diese Schriftsteller nicht verurteilen oder kritisieren oder ablehnen oder sonst irgendwas, sondern er wollte sie wissenschaftlich untersuchen, historisch-kritisch. Was heißt also historische Kritik an dieser Stelle? Historische Analyse. Wenn man Analyse sagt, dann ist es schon in unseren Ohren sofort viel neutraler formuliert, viel objektiver. Aber es meint im Grunde nichts anderes als historische Kritik in einer bestimmten Art, sich auszudrücken und zu formulieren. Und die historisch-kritische Methode ist dann zunächst einmal die wissenschaftliche Methode. Also so hat es der Müller und der Kant und der Simon und viele andere, so haben die dieses Wort verwendet. Und es ist nützlich, das zunächst mal wahrzunehmen und zu verstehen. Und dann zu überlegen, wie geht man damit um. Aber das wäre der nächste Schritt. Ich verwende nochmal eine Grafik und sage jetzt, es gibt also Kritik in dem Sinne, dass das wissenschaftliche Untersuchung sein soll. Und dann gibt es philologische Kritik, die hat es mit Texten zu tun und die fragt, was bedeutet dieser Text? Das ist die Frage des Philologen, wenn er kritisch arbeitet. Und es gibt die historische Kritik, was ist passiert? Im Sinne von wissenschaftliche Methode. Und dann ändert sich der Sprachgebrauch im 19. Jahrhundert, indem das Wort Kritik sozusagen nochmal eine andere Bedeutungsnuance erhält. Im 19. Jahrhundert wird nämlich das Wort Kritik im Sinne von Wunderkritik verwendet. Und man merkt, das ist jetzt nochmal was anderes als das, was man in der Antike darunter verstanden hat und über viele Jahrhunderte bis mindestens ins 18. Jahrhundert hinein und letztlich bis heute. Und wenn ich dann Bibelkritik sage, dann meine ich nicht mehr wie Richard Simon die wissenschaftliche Untersuchung der Bibel, sondern dann meine ich die Bestreitung der übernatürlichen Angaben, die die Bibel macht. Also Jesus von Nazareth wurde von Gott, durch Gott von den Toten auferweckt. Das ist dann eine Aussage, die diese Form von Kritik nicht akzeptieren kann. Und in dem Sinne ist das dann Bibelkritik, weil die Wunder in einer besonderen Weise behandelt und ausgeschaltet werden. Wenn ich dann von historisch-kritischer Methode spreche, dann meine ich eine Methode oder ein Verfahren, das eine wunderfreie Exegese praktiziert, wo die Wunder also nicht mehr als tatsächlich, als historisch, als wirklich im eigentlichen Sinne zugelassen werden können. Und wir werden noch darauf kommen, warum das so ist, aber es ist mal wichtig zu verstehen, dass historisch-kritisch also zwei ganz verschiedene Bedeutungsnuancen haben kann. Und die historisch-kritische Methode ist dann ein Verfahren zur prinzipiell wunderfreien Geschichtsschreibung. Das ist einfach terminologisch so. Und ich behaupte, wenn wir untereinander als Christen, als Theologen, als an der Bibel Interessierte, die auch aus verschiedenen Lagern kommen, über die historisch-kritische Methode diskutieren und wir wissen nicht, dass es verschiedene Möglichkeiten gibt, diesen Begriff zu füllen, dann haben wir manchmal ein Kommunikationsproblem. Und das sollten wir vermeiden, damit wir besser wissen, wo stimmen wir eigentlich miteinander überein? Und wenn wir nicht miteinander übereinstimmen, wo ist dann der eigentliche Unterschied? Und ich glaube, es gibt Unterschiede, aber was ist der eigentliche Unterschied? Also ich komme nochmal zu einer Grafik. Es gibt also die historisch-kritische Methode. Und wenn ich das jetzt mal übersetze, ganz einfach, dann sage ich, das kann einerseits eine historisch-wissenschaftliche Methode sein. Da würde ich jetzt sagen, ich habe nichts dagegen. Aber eine historisch-wunderkritische Methode, die finde ich problematisch. Und beides wird mit derselben Begrifflichkeit bezeichnet. Historisch-wissenschaftlich oder historisch-wunderkritisch. Das sind jetzt Begriffe, die ich gebildet habe und die man normalerweise in der Literatur nicht findet, sondern egal wovon man redet, in der Literatur steht immer historisch-kritisch. Und man muss immer in seinem Kopf dann denken, welche Art ist jetzt hier gemeint? Und jetzt nochmal meine Hauptthese. Die Frage, ob jemand die historisch-kritische Methode befürwortet, lässt sich nicht mit einem einfachen Ja oder Nein beantworten. Ich glaube, man sollte immer zurückfragen, was meinst du gerade für eine historisch-kritische Methode? Wenn das klar ist, kann man sagen, ich bin dafür oder ich bin dagegen. Sonst kann man es eigentlich nicht sagen. Und ich glaube, dass das eine wichtige Regel wäre für jeden Dialog über dieses Thema und auch über manche anderen Themen, wo man leicht mal aneinander vorbeireden kann. Jetzt möchte ich in meinem zweiten Teil einen Blick werfen darauf, was ist eigentlich diese exegetische Methode, von der ich gesprochen habe, und dann, was ist eigentlich die historische Methode. Manchmal werden auch die miteinander vermischt und man weiß nicht genau, was gerade was ist. Die exegetische Methode, die tut zwei verschiedene Dinge. Sie arbeitet entweder synchron oder diachron. Synchron heißt sozusagen auf der Ebene des Textes und dann fragt sie nach den Grenzen des Textes, also wo fängt er an, wo hört er auf? Das macht eigentlich jeder, der einen Text interpretiert. Sie fragt nach der Einbettung in den Kontext, also in den literarischen Zusammenhang. Sie fragt nach der Gattung des Textes. Ist das ein Gedicht? Ist das ein Lied? Ist das eine Geschichtserzählung? Ein Gleichnis? Und das hat natürlich Folgen für die Auslegung. Sie fragt nach Wortbedeutungen, nach dem Satzbau, nach dem historischen Hintergrund und so weiter und so weiter und so weiter. Und die diachrone Exegese, die bleibt nicht auf der Ebene des Textes, sondern die fragt jetzt nach der Vorgeschichte des Textes, was also dem vorausgegangen ist. Sie fragt nach der mündlichen Vorgeschichte, sie kann nach der schriftlichen Vorgeschichte fragen, sie kann auch fragen, wie echt ist dieser Text oder wer hat ihn vielleicht in Wirklichkeit geschrieben oder diese ganzen Fragen, von denen man noch viele andere ergänzen könnte. Wenn man jetzt also ein Buch zur Hand nimmt, in dem es um die exegetische Methode geht, dann muss man sich immer überlegen, was für eine Art von Exegese will ich jetzt also gerade betreiben? Möchte ich diese historischen Fragen stellen nach der Vorgeschichte des Textes? Oder will ich vielleicht den Text als solchen besser verstehen? Und ich habe jetzt hier mal zwei Lehrbücher, die in Deutschland recht verbreitet sind. Im universitären, im Hochschulbereich, Wilhelm Egger und Peter Wick, Methodenlehre zum Neuen Testament. Wer sagt, mich interessiert eigentlich diese synchrone Fragestellung, der ist da besser bedient, denn die beschäftigen sich im Wesentlichen damit. Wenn ich zu dem Buch von Udo Schnelle greife, Einführung in die neutestamentliche Exegese, da habe ich fast nichts Synchrones, sondern im Wesentlichen diese ganzen diachronen Fragestellungen. Ich sage jetzt mal ganz einfach. Wenn ich die Heilige Schrift lese, um sie in einem Gottesdienst, in einer Predigt auszulegen, dann würde ich mich eher für die synchrone Exegese interessieren. Also was bedeutet dieser Text und wie kann ich ihn besser verstehen und so weiter. In anderen Zusammenhängen ist die diachrone Exegese interessant, aber vielleicht nicht unbedingt, wenn ich in einer Hauskirche mit irgendwelchen Leuten über diesen Text reden will und was der jetzt für uns heute vielleicht bedeuten könnte. Also auch hier hilft es zur Orientierung, wenn man weiß, es gibt das und ich muss immer so ein bisschen gucken, was ich eigentlich brauche. Jetzt muss man allerdings auch sehen, bei jeder Methode, egal welche, gibt es immer Stärken und Schwächen, Chancen und Gefahren. Und das ist bei der exegetischen Methode auch so. Also obwohl ich ein großer Freund der exegetischen Methode bin, gibt es gleichzeitig auch Dinge, vor denen man sich hüten muss. Und manchmal kann man das, was an der eigenen Methode, mit der man sich regelmäßig beschäftigt, schwierig sein kann, am besten von Leuten lernen, die nicht direkt zum eigenen Umfeld oder zum eigenen Fachgebiet gehören. Also für den Bibelwissenschaftler, für den Neutestamentler sind es zum Beispiel die Altphilologen, die Altertumswissenschaftler, die sich mit den ganzen nicht-biblischen antiken Texten beschäftigen, die also sehr ähnliche Dinge tun, aber die manchmal so ein paar Festlegungen oder irgendwie so eingeschliffene Fehlmuster, die es in der biblischen Exegese gibt, die nicht haben und die das von außen sehen. Und ein solcher Altphilologe, das war Olaf Gigon, ein klassischer Philologe. Und ich lese mal einige Sätze von ihm vor, die das ganz gut auf den Punkt bringen, was unsere Gefahr sein kann, wenn wir uns als wissenschaftliche Bibelausleger mit unserem Neuen Testament beschäftigen. Die Literarkritik, ein Teil der Exegese, hat eine Tendenz zur Hypertrophie. Es ist nämlich möglich, jeden beliebigen Text so zu analysieren, dass er sich in ein Konglomerat von heterogenen Bruchstücken auflöst. Der Philologe ist in Gefahr, gewissermaßen ein Mal-Occhio zu erwerben und überall nur noch Unstimmigkeiten, Gedankensprünge und Stilbrüche zu entdecken. Und das ist etwas, was man manchmal antrifft, wenn man die exegetische Fachliteratur liest, dass da alle möglichen Beobachtungen gemacht werden, die immer nur das Problematische des Textes im Auge haben und das sehr stark hervorheben und daraus sehr weitreichende Schlüsse ziehen. Der Fehler, der dabei begangen wird, ist natürlich der, dass der Interpret stillschweigend vom Bild eines perfekt kohärenten, also eines perfekt zusammenhängenden, nach Form und Gehalt untadelig geschlossenen Textzusammenhangs ausgeht, als ob dergleichen in der historischen Wirklichkeit überhaupt zu finden wäre. Abgesehen vielleicht von der mathematisch-logistischen Formelsprache, die aber nun gerade mit einer Sprache im geschichtlichen Sinne nicht zu schaffen hat. Manchmal vergisst man, dass diese Texte aus dem ganz natürlichen alltäglichen Leben entstanden sind und dass wir an sie nicht einen falschen, geradezu naturwissenschaftlich-mathematischen Maßstab anlegen dürfen. Es kommt alles darauf an, die Grenzen dieser Methode zu erkennen und sich Klarheit darüber zu verschaffen, auf welche Texte sie bis zu welchem Grade anwendbar ist. Sie ganz preiszugeben, ist ebenso unsinnig wie unterschiedslos jeden beliebigen Text so lange mit ihr zu behandeln, bis aus dem gestalteten Ganzen ein formloser Sandhaufen wird. Und in Extremfällen ist es wirklich der Fall. Der Exeget analysiert und legt auseinander und differenziert und irgendwann sind ganz viele kleine Details da. Und was soll dieser Text als das Wort Gottes uns dann noch zu sagen haben? Das gelingt dann nicht mehr. Also so gut und wertvoll die Methode ist, Vorsicht und eine gewisse Zurückhaltung ist immer sinnvoll. Die exegetische Methode. Jetzt kommen wir zur historischen Methode. Das ist die zweite wichtige Methode, die der Bibelwissenschaftler braucht und die auch der interessierte Bibelleser kennen sollte. Und wo lernt man am besten, was die historische Methode ist? Interessanterweise nicht so sehr bei den Theologen. Jedenfalls nicht so sehr bei den Alt- und Neutestamentlern. Am besten, das ist meine Erfahrung, lernt man es bei den Profanhistorikern, die haben gar nicht so viel mit dem Alten und Neuen Testament zu tun, aber sind echte Experten für die historische Methode. Und ein klassisches, sehr herausragendes Werk stammt von Ernst Bernheim, Lehrbuch der historischen Methode und der Geschichtsphilosophie. Da habe ich am meisten über historische Methode gelernt. Und dann können die Bibelwissenschaftler auch noch von den Kirchenhistorikern lernen, denn die wissen auch sehr gut, wie historische Methode funktioniert. Ich nenne einmal Christoph Markschies Arbeitsbuch Kirchengeschichte. Und das Gute daran ist auch wieder, die Leute haben so ein bisschen eine Außenperspektive, die sind nicht so in diesem ganz begrenzten Bereich der neutestamentlichen Wissenschaft gefangen und manches sehen die nochmal etwas anders und fast sogar etwas besser, als man das selber sieht, wenn man immer nur mit seinem eigenen kleinen Untersuchungsgegenstand beschäftigt ist. Was macht jetzt der Historiker? Hier begegnet uns wieder ein Begriff, dem wir schon begegnet sind, nämlich der Begriff Kritik. Er betreibt äußere Quellenkritik. Und bitte beachten, das ist hier jetzt wieder in dem ganz uralten Sinn gemeint, äußere Quellenanalyse, wissenschaftliche Untersuchung. Und dann stellt er so Fragen wie, wann ist die Quelle entstanden? Wo ist sie entstanden? Wer hat sie verfasst? Es sind also Fragen der äußeren Quellenkritik, so würde das der Fachhistoriker sagen. Ist diese Quelle echt? Oder sind da vielleicht Dinge hinzugefügt worden? Oder ist da sonst irgendetwas mit passiert? Ist diese Quelle von anderen Quellen abhängig und so weiter? Das sind alles Fragen der äußeren Quellenkritik. Und dann macht der Historiker noch etwas Zweites. Innere Quellenkritik. Und immer noch bedeutet Kritik wissenschaftliche Analyse. Er fragt sich nämlich, inwieweit stimmen die Angaben der verschiedenen Quellen miteinander überein? Inwieweit passen die Quellenangaben in ihren historischen Kontext und so weiter? Und wenn ich jetzt mehrere Evangelien im Neuen Testament habe, dann stelle ich dieselbe Frage. Inwiefern stimmt das, was die über Jesus berichten, überein? Und an welchen Stellen gibt es auch Probleme, wenn man versucht, die miteinander zu verbinden? Und inwiefern ist das, was über Jesus von Nazareth berichtet wird, mit der damaligen jüdischen Welt kompatibel, soweit wir sie kennen? Oder ist es etwas, was da überhaupt nicht hineinpasst, sodass man dann Zweifel haben müsste, ob das, was über Jesus geschrieben wird, auch zutreffen kann? Also das ist die Frage nach dem Kontext. Dies sind die beiden grundsätzlichen Fragerichtungen des Historikers. Wo betreibt man eigentlich äußere Quellenkritik? Zum Beispiel in der Bibelwissenschaft, in der AT- und NT-Einleitung. Ich habe schon gesagt, dass ich gerade vor 2 Jahren eine Einleitung ins Neue Testament veröffentlicht habe und ich hatte ganz viel mit diesen historischen Fragen zu tun. Und wenn ich mit meinen Studenten NT-Einleitung mache, dann sage ich ihnen, ihr lernt jetzt hier historische Arbeitsweise, historische Methode kennen. Und natürlich auch in der Leben-Jesu-Forschung. Man kann nicht Leben-Jesu-Forschung betreiben ohne historische Methode. Und es hat nichts damit zu tun, was dann danach herauskommt als Ergebnis, sondern eine historische Methode braucht jeder, egal ob er die neutestamentliche Darstellung des Lebens Jesu am Ende als historisch plausibel verteidigt oder ob er sie vollständig ablehnt. Alle argumentieren mit einer historischen Methode. Trotzdem gibt es wieder Gefahren und Grenzen, nicht der exegetischen, sondern diesmal hier der historischen Methode. Und auch da hilft es wieder, wenn man sich das mal von außen sagen lässt. Als Bibelwissenschaftler mal hört, was sagen denn Leute auch aus Nachbardisziplinen. Und ein interessanter, das ist Henri-Irénée Maroux, ein Historiker, der ein wunderbares Buch geschrieben hat mit dem Titel auf Deutsch Über die historische Erkenntnis. Ist gar nicht so dick, das Buch, ist ursprünglich auf Französisch erschienen und ich finde es sehr hilfreich. Der schreibt eben nicht als Neu- oder Alttestamentler, sondern als Historiker und schreibt mal, an welchen Stellen wird es problematisch, wenn man es mit der historischen Methode übertreibt. Und ich lese wieder ein paar Sätze vor, wie er das aus seiner Perspektive formuliert. Er spricht von der Gefahr des historischen Misstrauens. Und historisches Misstrauen ist für ihn keine Tugend des Historikers, sondern eine Schwäche. Der Historiker darf gegenüber den Zeugen der Vergangenheit nicht jene verdrießliche, kleinliche und mürrische Haltung annehmen, wie ein schlechter Polizist. Das finde ich super, ja, von dem schlechten Polizist, dem jede vorgeladene Person a priori, also von vornherein bis zum Beweis des Gegenteils, als verdächtig und schuldig gilt. Eine solche Überspitzung des kritischen Geistes wäre für den Historiker alles andere als eine Qualität, vielmehr ein grundlegendes Laster, das ihn praktisch unfähig macht, die wirkliche Bedeutung der zu untersuchenden Dokumente, die ihre Tragweite und ihren Wert zu erkennen. Eine solche Haltung ist in der Geschichte ebenso gefährlich wie im täglichen Leben die Furcht, getäuscht zu werden. Man kann es also mit dieser Skepsis und mit diesem Misstrauen übertreiben und irgendwann versteht man nicht mehr. Und das müssen wir uns immer wieder sagen lassen, wenn wir auch so trainiert und erzogen und ausgebildet darin sind, super skeptisch, kritisch und nachfragend zu sein. Bis zu einem gewissen Punkt ist es gut und ab einem gewissen Punkt wird es ungesund. Es ist nicht so leicht, ein Dokument zu verstehen, zu wissen, was es ist, was es sagt und was es bedeutet. Oft genug hat einem Kritiker dort, wo er ein Versehen oder einen Irrtum entdeckt zu haben glaubte, der weitere Gang der Forschung zu seiner Beschämung gezeigt, dass er nicht zu verstehen vermocht hatte. Das hat auch etwas mit Selbstüberschätzung zu tun. Ich, der große Bibelwissenschaftler und diese 2000 Jahre alten Texte, und wenn ich da irgendwas nicht plausibel finde, dann ist das Problem beim Text. Es ist nicht so sehr bei mir. Und was Maru sagt, ist, das ist umgekehrt, ja? Das müsste anders sein. Und er nennt da noch eine andere Gefahr und da kommt wieder unser Wort Kritik vor. Es gibt die Gefahr der Hyperkritik, der überzogenen Kritik. Der Hyperkritiker erliegt der Gefahr, von seinen Dokumenten immer mehr zu fordern, sie mit immer argwöhnischeren Augen zu prüfen und schon ist es um die Möglichkeit zur Schlussfolgerung geschehen. Aber was soll man dem antworten, der Ansicht ist, dass diese Gründe für die Glaubwürdigkeit nicht ausreichen? Man kann niemanden zum Glauben zwingen. Das gilt nicht nur in der christlichen Mission oder Evangelisation, das gilt auch in der Wissenschaft. Man kann niemanden zum Glauben zwingen. Daher, jede Historikergeneration und ich würde sagen auch jede Theologengeneration macht diese Erfahrung, die durch solche hyperkritischen Hypothesen ausgelösten leidenschaftlichen, scharfen und endlosen Diskussionen. Man kommt nicht zur gegenseitigen Verständigung, nicht dazu, die anderen zu seiner Überzeugung zu bekehren. Und tatsächlich ist es so, bei vielen Fragen. Als Gegengift empfiehlt Maru die Bereitschaft, den Quellen bis zum Erweis des Gegenteils zu glauben. Bis zum Erweis des Gegenteils. Die historische Vernunft fordert uns zur Zustimmung auf, die Dinge von der günstigen Seite zu nehmen, die Zeugnisse, an die zu glauben, uns nichts hindert, für deren Annahme gute Gründe sprechen, auch anzunehmen. Und ich teile diese Einschätzung. Das ist eine gute Maßgabe. Das heißt nicht, dass man alles einfach so hinnimmt, aber das heißt, dass man den Texten mit einer gewissen positiven Offenheit gegenübertritt, um zu verstehen, was sie sagen und bis zum Erweis des Gegenteils auch zu akzeptieren, was sie sagen. Und jetzt komme ich zu meinem letzten Abschnitt, der das noch etwas abrunden soll und der nochmal einige andere Dimensionen aufzeigt. Viertens, philosophische Wunderkritik als historisches Kriterium. Hier mischt sich jetzt noch ein weiterer Faktor an, über den ich schon in meinem ersten Teil über die Terminologie gesprochen habe. Und das hat in der Theologiegeschichte eine lange Vorgeschichte. Ich greife mal ein einzelnes Element heraus. Das ist die Geschichte der Leben-Jesu-Forschung von Albert Schweitzer. Albert Schweitzer kennt man auch aus ganz vielen anderen Zusammenhängen, Urwaldarzt in Lambarene und berühmter Organist und Arzt, aber eben auch Theologe. Und als solcher hat er einmal die Geschichte der Leben-Jesu-Forschung geschrieben und hat darin eine besondere Markierung entdeckt, einen Einschnitt. Und hat gesagt, das hat zu tun mit diesem Buch von David Friedrich Strauss, das Leben Jesu kritisch bearbeitet. Erschienen ist das 1835-36 in erster Auflage. Und Albert Schweitzer sagt, man kann also in der biblischen Exegese, vor allem in der historischen Arbeit am Leben Jesu, zwei Phasen voneinander unterscheiden. Die Phase vor Strauß und nach Strauß. Strauß habe die Wunderfrage gelöst. Und nach Strauß sei klar gewesen, dass man in der Rekonstruktion des Lebens Jesu mit den Wundern nichts mehr anfangen kann, jedenfalls nicht im Sinne historischer Ereignisse. Also erste Hälfte des 19. Jahrhunderts. Das ist vielleicht etwas zu schwarz-weiß, aber im Prinzip stimmt es, dass im 19. Jahrhundert da ein ganz großer Wandel stattgefunden hat und dass unser europäisches, auch unser deutsches theologisches Denken ganz stark davon beeinflusst worden ist. David Friedrich Strauss und der Entschluss, mit den Wundern als übernatürlichen Handlungen Gottes, da tun wir uns entweder schwer oder wir lehnen sie mal prinzipiell auch ab für unsere historische, für unsere wissenschaftliche Arbeit. Und einer, der das in klassischer Weise einmal formuliert hat und auf den man sich immer wieder zurückberuft, das war Ernst Troeltsch, dann einige Jahrzehnte später in einem Aufsatz, der schon über 100 Jahre alt ist, über historische und dogmatische Methode in der Theologie. Und da könnte man jetzt alles Mögliche anschauen, was bei Troeltsch vorkommt, aber damit es nicht ausufert und wir genug Zeit zur Diskussion haben, möchte ich mich mal auf einen Punkt konzentrieren. Und das ist das Gottesbild. Troeltsch unterscheidet nämlich in diesem Aufsatz zwischen einer dogmatischen Methode, die er ablehnt, und einer historischen Methode, die er empfiehlt und die er für die einzig wissenschaftliche hält. Und die dogmatische Methode, die hat auch manche andere Schwächen, wo ich auch sagen würde, das ist jetzt nicht das, was ich gut finde, aber an einer Stelle, da greift Troeltsch einen Punkt heraus und formuliert das so. Also die Vertreter dieser Methode, die er für falsch hält, die sagen, Gott ist seiner regelmäßigen Wirkungsweise gegenüber auch zu außerordentlichen, diesen Zusammenhang, das heißt also den natürlichen Zusammenhang unseres Lebens, den Zusammenhang der Naturgesetze, also Gott ist auch diesen seiner regelmäßigen Wirkungsweise gegenüber auch zu außerordentlichen, diesen Zusammenhang aufhebenden und durchbrechenden Wirkungen fähig. An diesem Gottesbegriff liegt alles. Für die Vertreter einer Methode, die Troeltsch ablehnt. Und da sagt er es ganz deutlich, es liegt letztlich am Gottesbegriff. Also es geht jetzt nicht mehr um die Frage, ob ich die ganzen exegetischen Methodenschritte anwende, ob ich die ganzen historischen Fragen richtig stelle, sondern es geht darum, mit was für einem Gottesbild ich als Wissenschaftler an meinen Untersuchungsgegenstand herantrete. Ist es ein Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, damit auch die Naturgesetze und in der Lage ist, Jesus von Nazareth aus den Toten aufzuerwecken? Oder brauche ich vielleicht ein neues Gottesbild? Und Troeltsch war der Meinung, wir brauchen ein neues Gottesbild. Und dieses alte Gottesbild müssen wir hinter uns lassen, sonst ist das, was wir tun, keine Wissenschaft mehr. Und die historische Methode, und er nennt sie dann auch immer wieder die historisch-kritische Methode, die hat folgendes Gottesbild. Die Geschichte ist eine Entfaltung der göttlichen Vernunft, sodass ein übernatürliches Wirken Gottes ausgeschlossen ist. Also man sieht sofort, Troeltsch ist kein Atheist, aber er redet von einer göttlichen Vernunft, die sich dann so in der geschichtlichen Entwicklung entfaltet. Aber der Gedanke, dass Gott von außen eingreifen und auch etwas Wunderbares tun kann, der ist nicht mehr möglich. Und er sieht dann auch, welche starken Konsequenzen das hat und schreibt an einer Stelle in seinem Aufsatz, wer der historischen Methode, man könnte auch sagen der historisch-kritischen Methode, den kleinen Finger gegeben hat, der muss ja auch die ganze Hand geben. Daher scheint sie auch von einem echt orthodoxen Standpunkt aus eine Art Ähnlichkeit mit dem Teufel zu haben. Und jetzt bitte genau darauf achten, worüber er hier redet. Er redet jetzt also nicht darüber, ob man wissenschaftliche Methoden anwendet, sondern er redet darüber, mit welchem Gottesbild man seine wissenschaftliche Arbeit durchführt und an welcher Stelle das dann zu welchen weitreichenden philosophischen und weltanschaulichen Konsequenzen führt. Und er hat schon gewusst, die Leute, die er da kritisiert, die werden das sehr stark ablehnen und das als sehr, sehr schlimm, als teuflisch ansehen. Natürlich hat sich Widerstand geregt. In unserer deutschen theologischen Geschichte gab es einmal einen Mann namens Gerhard Meyer, der immer noch lebt und ein wichtiges Buch geschrieben hat mit dem Titel Das Ende der historisch-kritischen Methode. Wow, das hat ihm nicht gut getan, dass er das Buch geschrieben hat. Er hat sehr viel Gegenwind bekommen. 1974 war das, aber man muss natürlich genau hinschauen und sich überlegen, was genau hat Gerhard Meyer eigentlich damals abgelehnt? Wissenschaftliche Arbeit im Sinne von gründlicher Analyse? Natürlich nicht, er ist ja selber ein wissenschaftlicher Theologe. Aber er hat es so formuliert: Im Gegensatz zu der von Troeltsch geforderten historischen Methode dürfen wir kein zwingendes Analogieprinzip anwenden, sondern müssen in der historischen Arbeit auf eine die Gottheit Gottes begrenzende Festlegung verzichten. Und wir sehen ein weiteres Mal, es geht um diese entscheidende große Frage. Das ist die Frage, Frage des Gottesbildes. Der christliche Bibelwissenschaftler muss eine Offenheit zum methodischen Prinzip machen, die darauf bedacht ist, die göttliche Offenbarung an keiner Stelle vorschnell und vorlaut zu beschneiden. Und das finde ich richtig, diese Art von Offenheit, die brauchen wir. Sonst verpassen wir einen wesentlichen Teil der Wirklichkeit, die uns in diesen alten heiligen Texten entgegenkommt. Und ich bin da ganz überzeugt, dass Gerhard Meyer an diesem Punkt den richtigen Akzent gesetzt hat. Wer sagt, gibt es denn heute noch Leute, die das vertreten? Dem möchte ich zum Schluss noch auf ein Buch hinweisen von Ulrich Wilkens, einem inzwischen auch schon sehr betagten Neutestamentler, der später noch Bischof geworden ist. In seiner Theologie des Neuen Testaments im dritten Band hat er einen Titel gewählt, der genau zu unserem Thema gehört: Historische Kritik der historisch-kritischen Exegese. Und darum geht es. Und das ist der Weg, den ich für richtig halte und den ich, so gut ich kann, zu verfolgen suche und zu dem ich auch Sie und euch herausfordere, euch damit zu beschäftigen und zu überlegen, ob das nicht vielleicht der angemessene Weg ist, den man einschlägt, wenn man sich mit diesen biblischen Texten beschäftigt. Fazit. Um es noch einmal zu sagen, worum es mir im Wesentlichen geht. Es gibt den Begriff historisch-kritische Methode und damit meine ich entweder eine historisch-wissenschaftliche Methode oder eine prinzipiell historisch wunderkritische Methode. Und meine Hauptthese, die Frage, ob jemand die historisch kritische Methode befürwortet, lässt sich nicht mit einem einfachen Ja oder Nein beantworten. Vielen Dank.